Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich habe heute zu Gast Dirk Erdmann. Der ist Hotelier auf der Insel Sylt und auch gleichzeitig der Vorsitzende des DEHOGA. Schönen guten Tag, Herr Erdmann.
Guten Tag.
Herr Erdmann, vielleicht seit 1. Mai ist Sylt wieder offen für Touristen. Vielleicht können Sie ein bisschen ein kleines Fazit ziehen, wie es jetzt bislang so für Sie gelaufen ist.
Naja, geschäftlich ist es für uns sehr gut gelaufen, also speziell für die Küstenregion natürlich ganz hervorragend, weil wir einen unheimlichen Zulauf hatten im Sommer. Da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Was uns natürlich allen Mühe gemacht hat, ist Testregime, immer die Angst vor Ansteckungen im Team, bei Gästen. Dieses Damoklesschwert drohte ja über allen und das hat die Sache eben auch etwas angespannt gemacht, speziell über Weihnachten, Silvester, das war so der Peak der Anspannung.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Da wurde ja in den Medien dann immer berichtet von schlimmsten Corona-Ausbrüchen auf Sylt und Explosion der Zahlen. Wie haben Sie das denn dann so wahrgenommen über Weihnachten, Silvester? Und Sie hatten ja, glaube ich, ein gut gebuchtes Haus.
Ja, über Weihnachten, Silvester war es dann noch relativ ruhig. Danach hat sich ja erst die Presse darauf gestürzt. Wir waren teils erschüttert über die Berichterstattung, kann ich nicht verhehlen. Wenn man von Hölle spricht mit im Zusammenhang mit Sylt, dann wünsche ich mir, dass ich dann vielleicht doch irgendwann in die Hölle komme, weil dafür war es relativ nett hier. Schöne Natur, man hat immer noch Landschaft und es waren halt zu viele Ansteckungen, das wissen wir alle, aber es war weniger dramatisch, als die Presse es dargestellt hat.
Genau, die Leute haben sich ja nicht davon abhalten lassen, trotzdem anzureisen. Jetzt ist es, wir haben jetzt momentan ja Anfang Februar, es ist etwas ruhig auf der Insel. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht irgendwie Corona geschuldet, sondern das ist immer so.
Das ist, glaube ich, ein völlig normales Buchungsverhalten. Also der Januar ist bei uns auf den Prozentpunkt genauso wie in den Jahren vor Corona. Da hat sich also gar nichts getan. Der Februar wird ein bisschen ruhiger sein, aber ich glaube, jetzt gibt es einfach eine Zurückhaltung wegen Omikron und das kann ich auch total verstehen.
Aber dann ist es ja die berühmte Bieke wieder am 21. Februar und da ist ja dann auch, das ist ein Montag, da ist ja auch ein Wochenende davor. Sieht man denn da aber schon, dass die Buchungszahlen so leicht steigend sind auch?
Da wird es einen kleinen Peak geben, da werden schon einige Gäste kommen, aber ich glaube, auch da werden wir die Zahlen von 2019 oder 2018 nicht erreichen. Da wird es eine Zurückhaltung geben, weil wir auch gar nicht wissen, ob die Biken überhaupt mit Präsenz brennen werden. Vermutlich gibt es nur eine Online-Übertragung, das entscheidet sich aber erst in den nächsten paar Wochen, zwei Wochen.
Wann erwarten Sie denn den ersten richtigen Ansturm wieder auf Sylt in diesem Jahr?
Naja, normalerweise fängt das Ostern wieder an und danach wird sich die Saison schon gut entwickeln. Damit rechnen wir jedenfalls.
Und jetzt ist ja immer noch hier, auch auf Sylt gilt ja 2G+. Jetzt hatte auch Ihr Wirtschaftsminister Bernd Buchholz schon gesagt, man könnte ja über Lockerungen nachdenken. Die Kollegen in Dänemark sozusagen haben jetzt alles aufgehoben. Wie sehen Sie das? Was würden Sie sich denn so für die nächsten Wochen wünschen?
Naja, es hat ja keiner die genaue Strategie, die dann auch zum Ziel führt. Es ist nur so verrückt in dieser Welt, dass die Dänen eben komplett eröffnen und wir sind da noch etwas strenger, was wahrscheinlich auch gut ist. Sylt hat ja extrem viele Teststationen. Wir sind ja auch gut dafür gerüstet. Das ist nicht unser Problem. Ich finde es eher spannend, dass zum Beispiel, also im Bundestag beschließt man, dass die Genesenen nur noch 3 Monate haben, aber die eigenen Abgeordneten 6. Ich finde es langsam, ehrlich gesagt, etwas putzig in diesem Land, wie so Beschlüsse zustande kommen. Und wenn Sie um den Bodensee rum sich das mal anstauen, dann gibt es da Länder, wo sie 4 verschiedene Genesenenstatus haben, wenn sie dann weiterreisen. Also ich finde schon, irgendwo eine Vereinheitlichung würde uns allen gut tun.
Und aber würden Sie sich auch wünschen, dass zum Beispiel dieses 2G+ dann eben irgendwann in demnächst nicht mehr gilt? Weil es ist ja für Sie doch auch immer Stress.
Klar, für uns im Haus ist das jetzt nicht so problematisch, aber für die Gastronomie schon eher schon. Muss ich auch echt sagen, Sylt ist da wirklich in einer Ausnahmesituation, weil wir so viele Testmöglichkeiten haben. Für Schleswig-Holstein sehe ich das schon schwierig an. Außerdem, wir reden immer alle davon, auch privat, dass wir uns ja wieder den Gang in die Normalität wünschen. Irgendwie müssen wir uns ja irgendwann mal trauen, diesen Schritt zu tun.
Also darum ganz klar auch Lockerung.
Klar.
Und das würde auch, wie haben Sie das jetzt erlebt bei Ihren Gästen? Also wie sind Ihre Gäste, wie sehen Ihre Gäste das, dass Sie da diese Nachweise bringen müssen? Gut, die Booster brauchen jetzt keinen Testnachweis mehr. Wie ist das in dem Umgang mit den Gästen? Oder sind die alle schon so, die kommen hier rein?
Überhaupt kein Problem.
Okay.
Null Problem. Tatsächlich, sie sind alle dran gewöhnt, sie sind von zu Hause dran gewöhnt, wir haben das alle geübt. Es gab bei uns überhaupt keine Diskussion. Im Gegenteil, ich muss sogar ein Kompliment machen. Wir hatten einen Gast, der am 27.12. einen Verdachtskontakt hatte, obwohl er überhaupt keinen positiven Schnelltest hat und der aber gesagt hat, ich fahre nach Hause, ich habe kein gutes Gefühl, ich möchte auch deine Gäste nicht gefährden. Der ist am nächsten Tag, hat er einen positiven Test gehabt. Kann ich nur sagen, Dankeschön. Das ist vorbildlich. Der ist sehr sorgsam damit umgegangen. Und ich glaube, so sollten wir alle in der Gesellschaft denken und damit umgehen.
Sie haben ja seit Anfang Mai vergangenen Jahres, haben Sie ja auch ein neues Ehrenamt übernommen, sind ja der Vorsitzende vom DEHOGA, Deutscher Hotelgaststättenverband Sylt. Herr Erdmann, das war ja auch in einer schwierigen Phase, weil da ging es ja gerade mit der Modellregierung wieder los und überhaupt war ja davor auch alles nicht so schön mit den ganzen Corona-Dingen. Erzählen Sie, Sie sind ein erfolgreicher Hotelier auf der Insel verwurzelt. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich möchte jetzt die DEHOGA-Vorsitzender werden?
Ja, das hängt natürlich mit ein bisschen mehreren Faktoren zusammen. Also erstmal mein geschätzter Kollege von Benediktenhof hatte aufgrund von einem kleinen gesundheitlichen Problem hat sein Amt niedergelegt, was wir alle sehr bedauert haben, weil er es gut gemacht hat, Klaas-Erik Johansen. Dann hatten wir einen amtierenden Vorsitzenden, der aber keinen eigenen gastronomischen Betrieb hat, Raphael Ibsen. Den habe ich 3-mal gefragt, willst du nicht machen? Und er hat gesagt, nein, ich will nicht. Da mussten, wenn es geht, ein Hotelier an die Spitze und wenn es geht, einer, der schon lange hier ist und der die Insel kennt und so weiter. Und dann sind wir eben durch Corona in so einer Abstimmungsrunde, bin ich da gelandet, mehr per Zufall. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also so ganz mandatlos will ich das auch nicht machen. Jetzt bewerbe ich mich für den Vorsitz. Ich hatte aber auch nicht so furchtbar viele Gegenkandidaten, gebe ich zu.
Nein, aber was hat Sie angetrieben? Also warum haben Sie gesagt, das ist jetzt ja nicht etwas, wo Sie irgendwie jeden Monat eine dicke Entschädigung kriegen würden und sagen würden, hey, das ist ja nur der coole Job, den man sich, warum haben Sie gesagt, ich möchte das tun?
Ist tatsächlich auch ganz pathetisch ein wenig die Liebe zu Sylt. Also wenn man will, dass sich die Insel weiterhin qualitätsmäßig verbessert, dass wir auf Kurs bleiben, dann glaube ich, muss man sich ehrenamtlich engagieren, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und wir haben ja auch erhebliche Baustellen auf der Insel und ich engagiere mich gerne ehrenamtlich und mir macht das auch Spaß. Und ich habe eben auch das Glück, dass ich in einen super Vorstand reingefallen bin, der mir sehr viel operatives Geschäft abnimmt und das macht die Sache dann eben auch etwas leichtgängiger.
Lassen Sie uns darüber sprechen. Sie hatten ja gerade das Wort Baustellen erwähnt. Was sind denn die Baustellen im Zusammenhang mit dem Tourismus auf Sylt, würden Sie sagen?
Naja, erstmal haben wir die letzten beiden Jahre durch Corona dieses Wort Overtourism. Also es waren gefühlt ein paar Gäste zu viel da. Das haben wir alle ein bisschen empfunden. Das haben auch Gäste so empfunden. Das kann man gar nicht verhehlen. Ist aber aus meiner Sicht Corona geschuldet. Wir müssen mal wieder ein Basisjahr finden, wo wir keine Pandemie haben, das hoffentlich bald kommt. Das wünschen wir uns ja alle, um dann mal Bilanz zu ziehen. Aber wir haben natürlich noch mehr Baustellen, Infrastruktur an Abreise Sylt, Radwegenetz. Das sind ja alles Themen, wo wir auf der Insel, glaube ich, alle sehr, sehr gleich denken, aber noch nicht so richtig wirklich wissen, wie wir es anpacken.
Aber ist es denn so, weil Sie haben gesagt, es war ja auch schon, Sie hatten ja auch schon vor der Pandemie, wenn man jetzt 2019 noch nimmt als Referenzjahr, es war ja immer so, dass Sylt im Sommer auch über Weihnachten neuer Knacke voll war und dass man immer schon gesagt hat, ist das nicht ein bisschen viel?
Naja, also gefühlt diskutieren wir das schon seit 1970. Ne? Also die Diskussion ist ja immer offen. Also wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, dann hat Sylt in den letzten Jahren sehr konstant gleichbleibende Übernachtung gemacht. Es ist nicht mehr geworden. Sie sind sogar eher auf dem langen Trend etwas rückläufig. Wir haben tatsächlich auch weniger Gäste gehabt, die mit dem Auto gekommen sind, obwohl man sich das jetzt nicht mehr vorstellen kann. Also wir haben eigentlich schon den richtigen Trend gehabt, denn hat sich nur jetzt durch Corona eben wieder um 100% gedreht. Und das müssen wir, wenn die Chance ist, wieder umdrehen.
Sie haben ja auch das Thema Qualität angesprochen. Da reden Sie von Ihrer eigenen Branche logischerweise.
Klar.
So, was kann man denn da verbessern? Wenn wir uns jetzt einfach mal die Hotellerie anschauen. Sylt hat ja durchaus sehr viele Hotels. Und auch sehr viele verschiedene Arten von Hotels. Würden Sie sagen, dass da der ein oder andere Gastgeber ein bisschen mehr investieren müsste ins Haus? Oder was ist für Sie der Qualitätsanspruch?
Ich glaube, dass im Qualitätsbereich die Insel Sylt in der Hotellerie sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir haben außergewöhnlich viele Häuser im 4- bis 5-Sterne-Bereich. Aber auch die im Bereich darunter sind, sind auch qualitätsmäßig gut. Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Unser Problem ist, dass wir jetzt einfach einen Sättigungsgrad an Betten erreicht haben, sowohl in der Hotellerie, aber auch insbesondere in der Apartmentvermietung, die ja den viel größeren Anteil an den Übernachtungen macht im Gegensatz zu den Hotels. Und ich glaube, alles das, was wir in Zukunft machen, muss dem Sinn von Qualitätstourismus entsprechen, auch mit eben einer tollen Idee, die damit verbunden ist. Sonst brauchen wir nicht mehr Betten. Also die Diskussion über eine Bettengrenze Sylt, die müssen wir führen und die halte ich für überfällig.
Gut, aber das heißt, Sie hatten gerade das Wort Sättigungsgrad, gesagt. Das heißt, Sie sind ja der Meinung, dass es ist genug jetzt eigentlich, was Sie an Betten haben. Das würde heißen, eigentlich braucht man dann ja gar keine oder dürfte man ja gar keine neuen Projekte mehr zulassen.
Ja, doch, indem man eben, ich sag mal, das qualitätsmäßig nicht so tolle Bett umtauscht in ein Qualitätsbett. So, das in Qualität investieren, aber bitte auf den, wo schon bebaut ist und nicht in Außenbereichen und neu.
Ah, jetzt verstehe ich das. Sie meinen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Hotel gibt aus den 60er Jahren, dann könnte man das ja theoretisch abreißen oder revitalisieren und dann sozusagen zu einem besonderen Objekt machen.
Ja, ob das uns seit 1933 gibt, muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Nein, nehmen wir uns mal raus. Ja klar, aber das ist schon irgendwo der Ansatz zu sagen, da wo schon was kontaminiert ist baulich, da kann gerne was Neues entstehen, aber bitte im Sinne vom Qualitätstourismus.
Haben Sie genug Restaurants? Also jetzt waren wir gerade bei den Betten. Wie sieht es mit dem Restaurant-Sättigungsgrad aus auf der Insel?
Ja, haben wir immer noch. Auch wenn es zurzeit ein paar gibt, die aufgeben. Es wird auch wieder neue geben. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Hängt auch mit dem Mitarbeitermangel an, den wir zurzeit natürlich noch extremer spüren als vor Corona. Aber ich sehe das noch mit den Restaurants, die geschlossen haben, etwas gelassen, weil wenn man jedes Einzelschicksal kennt, dann sieht man, dass es ganz individuelle Gründe gibt, warum der ein oder andere aufgegeben hat.
Und Sie meinen, da kommen dann auch schnell wieder welche nach, die Flächen übernehmen?
Ja, nicht überall, weil bei einigen ist ja eine andere Nutzung schon vorgesehen, da werden wir es nicht haben. Aber da ja die Bettenzahlen nicht sinken werden, wird es auch einen Bedarf geben, essen zu gehen. Das heißt, auch irgendwo wird auch einer mal eine neue Geschäftsidee haben und es wird auch was Neues entstehen. Das ist jetzt tatsächlich in Zeiten von Corona ein bisschen schwierig, weil aus unserer Branche sind extrem viele Mitarbeiter abgewandert in andere Branchen. Und müssen wir erst wieder versuchen, irgendwie aufzufangen, was schwer genug wird.
Bevor wir gleich nochmal zu dem wirklich wichtigen Thema Mitarbeiter kommen, was brauche ich denn für eine Gastronomie auf Sylt? Also wenn Sie jetzt Wünsche äußern dürfen, wo würde man denn noch Bedarf haben? Also
Naja, die Vielfalt ist auf Sylt schon gegeben. Ich glaube, wenn man jetzt was Neues macht, dann muss man schon sehr kreativ sein, um die Lücken und Nischen noch zu finden. Aber zum Beispiel hat ja einer einen super Sushi-Betrieb in Westerland aufgegeben. Also da ist zum Beispiel schon mal ein Vakuum. Und ich glaube, da wird auch irgendjemand wieder reinspringen und diese Lücke schließen, weil es einfach auch in ist und gern gemacht wird.
Sie haben das Blatt heute nicht gelesen, das Hamburger Abendblatt. Wir hatten ja bereits genannt, wer dort einzieht. Steffen Hensler, freut Sie das?
Das habe ich nur gerüchterweise gehört, ja, und freue mich so über diese Nachricht. Toll. Ja, ist doch cool für die Insel. Finde ich fantastisch.
Weil es auch so ein bekannter Name ist, der da was macht, oder?
Ja, aber es ist ja auch irgendwie ein Gesicht. Ist doch toll, wenn jemand da reingeht. Zeigt mir aber nur, dass wir immer noch attraktiv sind, ne? Und das schwabbert ja auch so ein bisschen auf die Insel. Wir sind so, jetzt gastronomisch geht's den Berg runter. Da sehe ich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht.
Sprechen wir mal über das Thema Preis und Leistung auf Sylt. Also man kann ja sagen, wenn man jetzt auf Sylt übernachtet, das ist teilweise sehr, sehr teuer. Es ist schon in der Hochsaison abstrus teuer. Also wenn man dann in die Buchungsportale geht und für 3 Sterne 700 Euro aufgerufen werden. Wie sehen Sie das allgemein die Diskussion um Preise auf Sylt?
Ambivalent. Also erstmal ist es ja so, dass alles steigt um uns rum, ne? Gas, Benzin, Strom, Wasser, Gemüse, Fleisch, alles wird teurer. Warum soll bei uns nichts teurer werden? Was sich auf Sylt vermehrt durchsetzt, ist ein dynamischer Preis, ne? Also genauso wie beim Fliegen. Das führt tatsächlich dazu, dass wir an einigen Stellen ein paar Spitzen haben, über die man nachdenken muss. Das muss aber auch jeder Vermieter für sich selbst herausfinden. Wenn ich einen Stammgast jetzt mit einem neuen Preis mit über 30% Erhöhung vergraule, dann sehe ich den vielleicht auch nicht wieder, wenn mal schlechtere Buchungszeiten nach Corona kommen. Ich glaube, da muss jeder seine Strategie entwickeln. Ich glaube nur auch, da ist Corona eine echte Ausnahme. Da war die Nachfrage plötzlich mal so groß, dass auch jeder gesagt hat, na, ich nehme das mal lieber mit, weil ja auch die wirtschaftlichen Folgen oder wieder vielleicht zumachen gedroht haben. Von daher, auch da würde ich gerne darum werben, dass man einfach mal ein paar Monate ins Land ziehen lässt, um mal zu schauen, wie sich das entwickelt.
Aber ich meine, da wäre doch einfach auch so eine Möglichkeit, dass zum Beispiel der DEHOGA sagt als Verband, wenn man zum Beispiel könnte auch so eine Selbstverpflichtung für die Hoteliers machen und sagen, hey, ich nehme jetzt, wie gesagt, nicht 700 Euro für meine 3-Sterne-Pension.
Das machen wir nicht. Also wir sind ja alle Unternehmer und jeder ist auch Konkurrent und jeder muss da selbst seine Strategie entwickeln. Also jeder, glaube ich, verfolgt das sehr intensiv, was am Markt ist, und dank Internet können wir das ja alle wunderbar sehen, was die Kollegen so veranstalten, und ich glaube, da findet jeder seinen eigenen Weg, und ich glaube, das ist auch gut so.
Aber würden Sie sich bei den Preisen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl auch teilweise von den Kollegen wünschen?
Ja, das kann ich bestätigen, ja, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Genau, wir kommen mal zu Ihnen, weil Sie sind selber Hotelier. Wir sitzen gerade in Ihrem wunderschönen Hotel hier, Hotel Rungholt in Kampen. Erzählen Sie erst mal ein bisschen was über die Geschichte des Hauses.
Oh, Geschichte des Hauses, das könnte ein langes Thema werden, ich mache es kurz. Also uns gibt es seit 1933, unsere Familie hat einen sehr langen Stammbaum in der Gastronomie zurück. Mein Vater ist dann durch den Zweiten Weltkrieg nicht gleich wieder auf Sylt gelandet, sodass wir erstmal im Sauerland uns angesiedelt haben. Seine Großtante hat aber immer noch das Hotel Rungholt betrieben. Und mein Vater war 1970 ein bisschen überrascht, dass er Alleinerbe war, und hat dann gegen den Widerstand seiner Frau die Familie nach Sylt verschleppt und Gott sei Dank dieses Hotel übernommen. Gott sei Dank für mich, weil ich da einfach auch Spaß dran habe.
Aber schön, dass ich ganz kurz nachhake. Sind Sie denn dann im Sauerland geboren?
Ich bin im Sauerland geboren, das ist jetzt auch raus. Das ist ein absoluter Makel auf meinem Lebenslauf, aber jetzt mit 58 kann ich mir das erlauben, das zu sagen. Ich habe dann, das habe ich früher tatsächlich nie erzählt, aber da muss man auch mal irgendwann drüber stehen. Ist ja auch gar nicht schlimm.
Wann sind Sie denn zurückgekommen auf die Insel sozusagen?
Dann richtig 1970.
1970.
1970, ja.
Wie alt waren Sie da?
6 Jahre alt.
Okay, aber dann kann man es ja noch verschmerzen im Sauerland. Ja, nicht mehr so viele Erinnerungen ans Sauerland.
Doch, habe ich. Ich habe tatsächlich noch Freunde da. Das ist ganz spannend, weil ich habe dann noch Kindergartenfreunde, mit denen ich mich auch immer noch austausche und treffe. Also es bleibt einem doch irgendwie in der Wäsche hängen, ist einfach so.
Aber dann waren Sie seit 1970 wieder auf der Insel. Mhm. Ihr Vater hat das Hotel dann auch geführt. Und wann war das für Sie klar, dass Sie die Tradition weiterführen werden, dieses Hauses?
Nachdem mein Vater hat mich nie gefragt, was ich machen will, meine Mutter auch nicht, logischerweise. Entschuldigung, die habe ich ja nicht vergessen. Aber er hat irgendwann, als ich mein Abitur, also als abzusehen war, dass ich das schaffe, hat er gefragt, was willst du eigentlich hinterher tun? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht genau, ich muss zur Bundeswehr und dann weiß ich nicht. Und dann war er sehr klug, glaube ich. Wir haben dann einen Beratungstermin bei dem damaligen Direktor vom Vier Jahreszeiten in Hamburg geholt, Herrn Brandner, den mein Vater über den Concierge wiederum kannte. Und dieser Mann hat mich so nachhaltig beeindruckt. Der hat sich tatsächlich auch eine halbe Stunde Zeit für uns genommen. Und als wir da rausgegangen sind, war es für mich klar, dass ich in die Hotellerie will.
Das ist spannend. Das heißt, Sie waren in Hamburg und das für Jahreszeit ist sozusagen, oder Brandner, ist sozusagen daran schuld, dass Sie jetzt dann gesagt haben, ich mache das. Die waren da so beeindruckt von der Sache.
Der Mann hat mich tatsächlich so beeindruckt, dass ich von dem Zeitpunkt eigentlich wusste, dass ich das will. Ich fand ihn auch, ich habe dann ja auch in vier Jahreszeiten gelernt und ich, immer wenn ich ihn getroffen habe und wir haben ihn neulich tatsächlich auch nochmal zum ehemaligen Treffen gesehen in Hamburg, hat er mich auch immer noch unheimlich beeindruckt. Ein toller Mann.
Sie haben Koch gelernt, ist das richtig?
Ja.
Warum haben Sie Koch gelernt? Sie hätten noch was anderes lernen können in vier Jahreszeiten.
Ja, weil das mir Herr Brandner beigebracht hat. Der hat gesagt, wenn du was werden willst in der großen Hotellerie, dann lernst du Kellner oder Koch. Das wollte ich damals gar nicht so genau richtig hören. Im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich es gemacht habe.
Und dann, was kam nach dem Vierjahreszeit?
Dann war ich in der Ente vom Lehel bei Herrn Wodatz. Das war auch eine wilde Zeit. Da habe ich wenigstens mal gelernt, dass man auch 15 Stunden am Tag arbeiten kann. Aber es hat auch irrsinnig Spaß gemacht, weil das Team toll war. Und dann wollte ich eigentlich auf die Hotelfachschule gehen, hatte auch schon Platz. Und da hat mein Vater mir dann doch nochmal einen kleinen Streich gespielt, weil er kam dann in Wiesbaden vorbei und hat gesagt, du, ich habe eine Baugenehmigung, wir können erweitern am Runkholt, aber alleine schaffe ich das nicht mehr. Ich glaube, da hat er ein bisschen getüdelt. Dann bin ich tatsächlich nach Hause und habe die Bauphase mitgemacht und wollte nur eine Sommersaison bleiben. Und das, den Absprung habe ich wie so viele Mitarbeiter auch von uns nie geschafft. Die wollten auch nur eine Sommersaison bleiben und sind jetzt auch teilweise 20 und 25 Jahre hier.
Aber wann sind Sie dann zurückgekommen, wo Sie nur für eine Saison bleiben wollten?
1989.
89. Und wann haben Sie das Haus dann sozusagen?
1.4.94.
Oh, auch schon eine lange Zeit. Bei ja. 30 Jahre kann man sagen.
Ja.
Und haben Sie das für sich, oder sagen wir es mal so, haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass die richtige Entscheidung war jetzt in all den Jahren, oder haben Sie, sagen Sie, das war alles, das ist für mich einfach ein Traum, so ein eigenes Hotel?
Während der letzten zwei Corona-Jahre wahrscheinlich mindestens ein Dutzend Mal habe ich drüber nachgedacht. Aber nein, eigentlich komme ich dann eher zum Schluss, dass es mein Beruf ist. Also ich bin aber jetzt nicht derjenige, der sagt, es gibt nur einen Beruf, wo man glücklich sein kann. Ich hätte wahrscheinlich auch viele andere Berufe gefunden, aber nein, ich finde es schon toll. Man hat mit vielen Menschen zu tun. Es ist ein eigenes Unternehmen, das spielt für mich auch eine große Rolle. Das macht schon echt viel Spaß.
Wie viele Zimmer haben Sie, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
65 Zimmer, 77 Mitarbeiter, ganzjährig, kaum noch Saisonkräfte.
Und wo würden Sie sich selber ansiedeln hier von den Sternen? Ist das hier Luxuskategorie, das Runghold, oder was ist das von der?
Zwischen 4 und 5 Sternen.
Ich habe irgendwie vergeblich nach dem Schild draußen gesucht, vom Dehoga, nach der Klassifizierung.
Ich hatte gehofft, Sie recherchieren nicht so gründlich, weil jetzt muss ich als Dehoga-Vorsitzender zugeben, dass ich nicht klassifiziert bin. Wir haben das noch nie gemacht und wir werden es auch nicht tun, weil ich diese Einteilung für, ehrlich gesagt, nicht mehr zeitgemäß halte. Mich hat mal ein Kollege gefragt, ob wir jemals darunter gelitten haben, dass wir nicht klassifiziert sind. Und die Frage konnte ich aufrichtig mit Nein beantworten. Wir dürfen halt nur mit Sternen nirgendwo Werbung machen. Ich darf nirgendwo sagen, wir haben 4-Sterne-Standard. Das darf ich nicht und das tun wir auch nicht.
Aber das ist ja, tut ja trotzdem keinen Abbruch. Sie haben ja viele Gäste. Also wie ist es, wenn Sie normalerweise jetzt so in so einer Saison wie Sommer und so weiter und so fort, ist es dann tatsächlich eine Vollauslastung auch bei Ihnen? Also so, dass man eigentlich von 100% sprechen kann?
Ja, Juli, August sind schon solche Monate, wo wir an die 100% kommen, ja.
Das hört sich gut an. Sie sind ja auch politisch engagiert, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Seit wie lange?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Seit 1994, meine ich ja.
Also auch schon so lange, wie Sie das Haus quasi übernommen haben, kann man sagen.
Ja, richtig. Das war im gleichen Jahr, richtig. Da war die erste Kommunalwahl, wo ich angetreten bin. Da stand zum Beispiel drin, Dirk Erdmann, geborener Kampener. In der Wahlbroschüre.
Oh.
Da habe ich gesagt, Leute, das geht nicht, das stimmt nicht, ich bin da nicht geboren. Dann hat ein alteingesessener Gemeindevertreter gesagt, das ist Quatsch, du bist Kampener, Feierabend, das bleibt so.
Sehen Sie, das ist aber, es hat Ihnen ja nicht geschadet sozusagen. Sie sind jetzt, glaube ich, sogar, sind Sie Vizebürgermeister, sehe ich das richtig?
Ja.
Was bewegt Sie da, warum machen Sie schon so lange Kommunalpolitik?
Letztendlich das Gleiche wie zum Vorsitz der DEHOGA, nur es war damals anders. Also geworben hat mich Conny Hansen, der ja auch zig Jahre Gemeindevertreter in Kampen war. Und der hat mich mal abgeholt und dann sind wir in die Kneipe gegangen und wir haben sehr viel Wein getrunken, weil er mich überzeugen wollte, dass ich als Gemeindevertreter antrete. Und der hat das eigentlich mit einem Satz geschafft. Er hat gesagt, wenn du willst, dass Kampen schön bleibt, dass du, wenn du Kampen erhalten willst, wenn du weiter willst, dass es sich entwickelt, dann muss man sich engagieren, dann brauchen wir junge Leute, die das weiterführen. Wir können das irgendwann nicht mehr und wir halten dich für geeignet. Und dann habe ich gesagt, das hört sich vernünftig an und ich glaube auch daran. Ich glaube, wir müssen das Ehrenamt wieder viel mehr in den Vordergrund spielen, weil wir brauchen das einfach.
Aber was kann man denn sozusagen an Kampen noch verbessern, Ihrer Meinung nach?
Naja, verbessern kann man, indem man es einfach erhält, ne? Also ist ja für mich immer noch ein Juwel und wir haben hier Bauvorschriften wie sonst nirgendwo auf der Insel und auch das gilt es zu bewahren. Und es könnten ja mal andere Entscheidungsträger kommen, die das nicht so wollen, ohne da jemandem was unterstellen zu wollen. Aber das muss man schon versuchen, in die richtige Richtung zu bringen. Und auch wir können uns immer noch verbessern, eindeutig.
Aber was ist denn Kampen für Sie? Weil das haben wir immer wieder, wenn ich diesen Podcast mache, dass ich natürlich frage, weil Kampen hat immer dieses Klischee, ne? Ferrari, Champagner, Schöne und Reiche.
Ja gut, dieses Klischee macht ja vielleicht 3-4% unserer Gäste oder der Klientel aus. Also die meisten, die nach Kampen kommen, leben tatsächlich eher in dem Klischee, dass sie Natur lieben, Strand lieben, die außergewöhnliche Schönheit dieses Dorfes sehen. Wir haben 60% unserer Ortsfläche ist Naturschutzgebiet. Wo gibt's sowas? Und die gerade die Situation Wattenmeer und Nordsee ist ja ganz besonders hier in unserem Ort. Und ich glaube, das lieben die Gäste viel mehr, dass das andere eben auch schön ist. Also schön essen und trinken ist eben auch ein wichtiger Bestandteil. Aber seien Sie mir nicht böse, der Ferrari ist hier ziemlich langweilig im Moment.
Aber hat sich denn auch das, oder hat sich das vielleicht auch ein bisschen überholt? Ist die Zeit in Kampen der großen Partys vorbei? Also wir reden jetzt nicht von Corona, sondern wir reden jetzt schon mal vor Corona. Kann man sagen, dass es einfach vielleicht auch wie so ein Mythos ist, von dem Kampen so ein bisschen lebt?
Natürlich leben wir davon, diese Zeit ist vorbei, endgültig. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Dieser Mythos ist vorbei, Gunter Sachs ist dieses Bild, aber das gibt es für mich so nicht mehr. Will auch der Gast gar nicht mehr, muss man auch mal einfach so sehen. Die Zeit der großen Partys, so wie Sie es gesagt haben, ist tatsächlich vorbei. Wir haben ja noch mal so Dinge, die bei jungen Leuten am Strand eher aufpoppen, mit denen wir ja auch unsere Problemchen haben, weil es ja einfach dann manchmal zu groß und zu viel wird. Aber die andere Zeit, aus meiner Sicht, ist die vorbei. Aber es ist doch schön, wenn es noch so ein bisschen Mythos gibt. Das macht doch die Sache auch irgendwie spannend.
Haben Sie, lassen Sie noch mal kurz sprechen über das Thema Familie. Sie haben 3 Kinder, wenn ich mich erinnere. Mhm. Wie alt sind die?
28, 25, 23.
Und Ambitionen auch für die Nachfolge irgendwann mal?
Ja, also meine Tochter, die Älteste, fangen wir oben an. Die ist schon Betriebswirtin mit Bachelor und will unbedingt einsteigen. Ist wild entschlossen, ist zurzeit in einem Hotel in Hamburg Front Office Managerin, wie das so schön neudeutsch heißt. Der mittlere Sohn, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, der wird Jurist, aber hat schon erstes Staatsexamen und schreibt seine Doktorarbeit. Sind wir natürlich auch stolz drauf. Und der Jüngste hat auch jetzt gerade vor ein paar Monaten angefangen mit Hotelmanagement, will auch einsteigen mit seiner Schwester zusammen. Also im Moment sind die Vorzeichen für eine Nachfolge ganz gut.
Das hört sich schon mal gut an.
Ja, hervorragend.
Aber könnten Sie sich vorstellen, und eine Frage noch, Ihre Frau ist auch hier mit im Betrieb, also arbeitet die auch mit?
Meine Frau habe ich im Jahreszeiten kennengelernt, in der Weinausgabe, das ist vielleicht ein Ohm, und die ist auch mit im Betrieb, ja.
Ist herrlich, ne? Das 4 Jahreszeiten, was das alles bei Ihnen bewegt hat sozusagen.
Ja, deswegen sind wir auch tatsächlich jetzt in letzter Zeit öfter mal wieder da gewesen. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter, dass man dann mehr in den Erinnerungen schwelgt.
Könnten Sie sich denn tatsächlich vorstellen, wenn dann irgendwann mal die Kinder soweit sind, auch loszulassen? Oder wären Sie dann der honorige Herr, der dann immer noch durchs Haus geht und guckt, ob alles richtig ist und bei der letzten Entscheidung das letzte Wort hat? Oder könnten Sie sich vorstellen, Mensch, dann genieße ich einfach mal Kampen?
Das habe ich gar nicht zu entscheiden. Das haben meine Kinder schon entschieden. Die haben mir da schon genau die Rolle zugewiesen, die ich haben soll. Aus Spaß. Die machen sich da echt viel Gedanken drüber. Aber ich glaube tatsächlich, im Familienbetrieb, eine Übergabe funktioniert nur, wenn man irgendwann konservativ operativ abgibt und sich in die zweite Rolle begibt. Ob man dann noch ein bisschen repräsentiert oder die Kinder sagen, du Papa, da kommen so viele Stammgäste, kannst du dich nicht mal abends ein bisschen kümmern und mal gucken. Das wird sicherlich nicht ausbleiben. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch noch neue Ideen. Ich möchte auch noch mal, vielleicht noch mal was anderes machen, wenn die Kinder übernehmen. Mal gucken.
Vielleicht noch mal ein eigenes Restaurant. Also weil ich weiß ja nicht, sind Sie denn, also kochen Sie denn immer noch? Weil Sie haben ja Koch gelernt.
Nur privat.
Haben Sie hier tatsächlich im Haus nie richtig gekocht?
Ich habe mal tatsächlich mal ausgeholfen bei dem Vorgänger von unserem jetzigen Küchenchef, Herrn Wallner. Aber sonst nicht wirklich. Nee, das stimmt nicht. Ganz am Anfang war Herr Wallner, hatte noch mal, war mal 2 Monate ausgefallen. Da habe ich dann auch noch mal ein bisschen geholfen, aber sonst nicht, nein.
Aber Sie könnten es theoretisch schon. Man verlernt das ja wahrscheinlich nicht.
Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, also ich koche gern für 10 Personen, aber nicht für 100.
Das okay, genau. Also Köche auch dringend gesucht. Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu dem Thema. Das hatte ich vorhin gar nicht mehr aufgegriffen. Einfach nochmal zum wichtigsten Thema für Sylt, Personal.
Ja.
Sehen Sie das auch so, dass es problematisch ist, dass Sie zu wenig Personal für die Gastro- und Hotellerie haben auf Sylt?
Ja, eindeutig. Also Facharbeitermangel wird uns treffen. Also auch an den Berufsschulen haben wir alarmierende Zahlen über rückläufige Jahrgänge, immer weniger Köche vor allen Dingen. Das ist schon dramatisch, das kann man nicht anders sagen.
Aber jetzt die Frage, was ist denn die Lösung für das Problem aus Ihrer Sicht? Was muss man tun?
Ich habe keine Lösung, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass jeder versucht, auf seinem Vertriebsweg oder Angebotsweg irgendwie Mitarbeiter zu kriegen, woher auch immer. Wir sind im Moment im Ostblock sehr stark unterwegs. Wir gucken uns in der Slowakei um. Jeder versucht da, glaube ich, Kontakte zu finden. Aber den Königsweg hat im Moment keiner. Es gibt auch eine große Initiative mit den Nachbarinseln, die wir über Corona auch über die DEHOGA sehr viel stärker Kontakt bekommen haben. Da gibt es sehr viel Initiative, auch den Standort Nordfriesische Inseln einfach besser darzustellen für Mitarbeiter. Ich glaube, da müssen wir einfach jeder alle kreativen Wege suchen, die wir können. Aber einen Königsweg habe ich da leider auch nicht.
Aber wäre nicht einfach der ganz einfache Weg, dass man ordentlich drauflegt bei den Löhnen?
Ja, das passiert aber schon. Das ist aber nicht, also unsere Erfahrung ist, dass das tatsächlich nicht das Einzige, was im Moment zählt. Also dieses Life-Balance, Einhalten von Arbeitszeiten und solche Geschichten finden, glaube ich, schon überall sehr viel statt. Also wir im Betrieb, glaube ich, punkten im Moment tatsächlich auch über die Arbeitszeiten, dass wir 5 Tage Woche und 40 Stunden auskommen. Das war ja nicht immer so in unserer Branche. Und ich verstehe auch Betriebe, die immer noch das gar nicht schaffen, dass die sagen, ich brauche einen Mitarbeiter, der vielleicht auch bestimmte Tage 10 Stunden arbeitet. Aber auch darüber müssen wir nachdenken. Warum nicht 4 Tage 10 Stunden statt 5 Tage 8 Stunden? Ich glaube, alle Arbeitszeitmodelle werden auf den Prüfstand gestellt werden.
Also steht die Branche vor großen Herausforderungen, was Personal angeht, kann man sagen?
So groß wie noch nie, glaube ich.
Ganz herzlichen Dank, Herr Ehrmann, für dieses Gespräch.
Gern, Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.